Naja, es gibt einige Situationen dort im Wald, die sind richtig gefährlich. Dort, wo ich gestern als parlamentarische Beobachterin stand, konnte man in einem Fall zum Beispiel gar nicht erkennen, ob derjenige, der da versuchte, noch raufzukommen in ein Baumhaus, ob der überhaupt gesichert war oder ob der ohne jegliche Sicherung da hochgeklettert ist. Ganz zum Schluss, als er das Baumhaus fast erreicht hatte, habe ich gesehen, er war tatsächlich an einem Seil gesichert. Aber es ist ganz fraglos so, dass diese Situationen teilweise sehr gefährlich sind, auch jetzt in der November-Wettersituation, wo überall Feuchtigkeit sich breit macht. Die Bäume werden also auch glitschiger und rutschiger. Es ist schon gefährlich. Und zwar nicht nur für diejenigen, die dort als Aktivisten in den Baumhäusern wohnen oder in den Bäumen in irgendeiner Weise sich in den Kronen da halten, sondern es ist auch für diejenigen gefährlich, die am Ende sicherzustellen haben, dass die Menschen heil und unbeschadet darunter kommen. Und ja, da stockt einem bisweilen der Atem, das stimmt. Also es gab so Rauchbomben und ein bisschen Pyro, was man so aus dem Fußballstadion normalerweise kennt. Dann ist man natürlich im Wald in mehrerlei Hinsicht beunruhigt. Zum einen treffen die Personen tatsächlich so, dass die verletzt werden. Zum anderen aber auch, man weiß ja, unsere Wälder sind, obwohl es jetzt schon Herbst ist und schon mal öfter geregnet hat, immer noch in ihren Grundsubstanzen eigentlich eher sehr trocken. Deswegen gibt es ja auch viel Astbruch. Und trockenes Holz fängt natürlich leichter Feuer. Das war auch in mehrerlei Hinsicht gefährlich. Ich war auch ganz dankbar, dass man das relativ schnell in den Griff bekam, bevor das noch größere Ausmaße annimmt. Also die brenzlige halbe Stunde, würde ich sagen, der Rest des Tages war von allen Seiten eigentlich sehr gemäßigt im Umgang miteinander. Klar, das Gefühl, geräumt zu werden, ist natürlich ein besonders bitteres Gefühl, aber ich hatte auch den Eindruck, dass sowohl die Polizei als auch die Aktivistinnen sich große Mühe gegeben haben, das Ganze nicht eskalieren zu lassen. Naja, ich meine, Carola Rackete hat wahrscheinlich in der Sache zu vielen, vielen politischen Fragen die gleichen Ansichten, wie ich sie habe. Und sie ist ja bekannt und berühmt geworden, vor allen Dingen für ihr unglaubliches Engagement für Flüchtlinge bis an den Rand des selbstlosen Engagements für geflohene Menschen. Das ist schon sehr bewundernswert, dass sie zu Fragen der Ökologie, der Artenvielfalt, des Klimaschutzes ähnlich denkt wie über geflohene Menschen, konnte man sich fast ausrechnen. Ich habe auf der einen Seite eine gewisse Begeisterung dafür, dass es wieder sehr viele junge Leute gibt, die sich auf diesem Feld spürbar und hörbar engagieren. Dazu zählt auch Carola Rackete, aber auch viele andere, die auch sehr berühmt geworden sind. Weil eine Zeit lang hatten wir Grüne so ein bisschen den Eindruck, naja, also man hatte so ein bisschen das Gefühl manchmal, das ist vielen Menschen gar nicht mehr so wichtig. Und das hat in den letzten 2, 3 Jahren eine unheimliche Dynamik gekriegt. Die hat uns auch gefreut und die macht uns auch in vielerlei Hinsicht das Leben auch einfacher. Also es bleibt ja nicht ohne Eindruck, wenn zum Beispiel Greta Thunberg und Lisa Neubauer eingeladen werden zur Kanzlerin und dort mit der Kanzlerin sprechen können. Das ist ja nicht nichts. Daran war vor 20 oder 30 Jahren nicht zu denken an sowas. Und das macht natürlich überall auch Druck aufs Thema, sodass man bemerkt, dass bestimmte Dinge in der Politik nicht mehr so ganz geräuschlos einfach durchgewunken werden, sondern dass auch schon mal Green New Deal auf der europäischen Ebene, Ursula von der Leyen, wo man also ganz klar bestimmte Vorstellungen entwickelt, langsam wie unser Wirtschaften und unser Leben im Einklang mit den Anforderungen an Klimaschutz oder überhaupt an den Erhalt dieses Planeten als lebenswerten Ort geknüpft wird. Dennoch geht es auch heute viel zu langsam, auch uns geht es zu langsam und da kommen dann die Aktivisten ins Spiel, die machen nämlich Druck aufs Tempo. Und auch das ist gut. Was für uns natürlich bitter ist, gerade diejenigen unter uns, die auch lange dabei sind und wir wissen, wie Straßen in den Bundesverkehrswegeplan geraten. Damit will ich sagen, der Bundesverkehrswegeplan steht ja mittlerweile als letztes großes Anti-Öko-Monster im Raum. Wir haben das Thema Atomkraft, wir haben das Thema Kohle. Wir haben das Thema Mobilität ganz abstrakt und wird da schon wieder ein Parkplatz eingezogen und passiert das und jenes in den Städten. Aber dass wir einen Plan haben, einen milliardenschweren Plan, auf Bundesebene, der Anmeldungen von vor 20, 30, 40 Jahren enthält, wo gigantische Rennpisten noch quer durchs Land gefräst werden sollen, der ist jetzt erst richtig thematisiert worden. Und ich war richtig froh im Moment, weil ich dachte, man, es hat sich noch nie jemand zum Bundesverkehrswegeplan, außer ein paar Feinschmecker aus der Verkehrspolitik, irgendwie geäußert. Noch nie fand jemand den Bundesverkehrswegeplan oder noch schöner, das Bundesfernstraßenausbaugesetz, fand jemand irgendwie jemanden Aufreger oder so. Niemand hat sich besonders dafür interessiert, wenn man damit anfing. Auf Wahlveranstaltungen haben alle gegähnt. Und jetzt, durch die Langfristigkeit von solchen Projekten und durch die Situation, dass etwas, was vor 40 Jahren für richtig gehalten wurde, heute erst in seiner letzten Ausbaustufe umgesetzt wird, und der erbitterte Protest junger Menschen, die sagen, habt ihr sie eigentlich noch alle, dass ihr uns hier mit Beton zupflastert, während andernorts zieht ihr liebevoll kleine Bäumchen hoch, um den Klimawandel abzuwenden, und dort haut ihr Eichen und Buchen um, die 300 Jahre alt sind. Dass das ein Irrsinn ist, das haben die erkannt, und die thematisieren das ganz unumwunden und fordern etwas von uns. Und da sind wir bei der Situation der hessischen Grünen. Und da habe ich mich ganz interessant, als ich das erste Mal bei der parlamentarischen Beobachtung war, mit zwei jungen Leuten unterhalten. Und die haben mich gefragt, können Sie da denn nichts machen, wenn Sie doch von den Grünen sind? Da habe ich ihnen erklärt, dass ich Bundestagsabgeordnete bin, dass ich einen Antrag geschrieben habe für ein Moratorium dieser und anderer Bundesfernstraßen, Bundesautobahnen, eine Denkpause einlegen, was eigentlich überhaupt noch klimakompatibel ist von dem, was wir da so alles drinstehen haben. Das haben sie alles verstanden. Ja, und aber was ist mit dem Land? Da habe ich ihnen die Aufgabenteilung zwischen Land und Bund erklärt. Die ist eigentlich durchaus nachvollziehbar, aber wenn man selber in der Situation ist, dass man wirklich Angst hat, dass dieser Klimawandel einen regelrecht überrollen wird, wenn man mitten im Leben steht, und da merkt man, viele von den jungen Leuten haben wirklich Angst, dass wir hier irgendwann in absehbarer Zeit kaum mehr leben können oder dass immer mehr Menschen in gemäßigte Klimazonen kommen müssen, weil man dort überhaupt nicht mehr leben kann. Nicht nur eigentlich, sondern nicht mehr leben kann. Und da ist mir klar, wo unsere gemeinsame Gesprächsbasis endet. Weil ich vertröste wieder auf einen neuen, ferneren Punkt. Nämlich nach der Bundestagswahl wollen wir den Bundesverkehrswegeplan mal richtig gegen den Strich bürsten. Und das muss aufhören damit, dass solche Projekte immer weiter getrieben werden. Und da habe ich gespürt, dass sie das schon nachvollzogen haben, was ich gesagt habe, aber dass ihre Erwartung an uns dann doch eine grundsätzlichere und radikalere ist. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Ich finde es aber auch nachvollziehbar, dass Minister mehrfach von überwältigenden Mehrheiten, demokratisch zustande gekommenen Mehrheit, beschlossene Dinge, die zudem auch noch gerichtlich mehrfach bestätigt wurden, ist ja leider auch schiefgegangen vor Gericht, dass sie die nicht aushebeln können. Wir können auch nicht einfach in Wiesbaden die Citybahn bauen, weil wir die fürs Klima besser finden, wenn 63% der Wiesbadener Bürger das Ding absolut nicht wollen. Und da merke ich schon, da sind wir jetzt an so einem Punkt. Wie gehen wir eigentlich um damit? Klar, Mehrheitswille ist Mehrheitswille, Recht und Gesetz ist Recht und Gesetz. Ist es aber möglich, in dieser Gesellschaft den Mehrheitswillen schnell genug zu verändern, durch politische Diskussion, durch Überzeugungsarbeit, dass das überhaupt noch rechtzeitig kommt für diejenigen, die heute vielleicht ein Jahr alt sind oder die noch gar nicht geboren sind? Das ist die zentrale Frage. Das heißt, wir sind auf einem richtigen Grundkurs, aber es geht nicht annähernd schnell genug. Und das ist das, um die Frage zu beantworten, was mir persönlich manchmal bitter ist, weil viele Dinge, die habe ich exakt vor 40 Jahren schon gesagt, auf grünen Versammlungen, in Wahlkämpfen, an Infoständen, exakt das, ja. Und dass wir dann jetzt immer noch sagen, es ist zwar schon etwas besser geworden, aber es geht nicht zügig genug, weil immer noch allzu große Beharrungskräfte, auch gesellschaftliche Beharrungskräfte da sind. Das ist für mich manchmal ein bisschen Gut, das hätte ich vielleicht so nicht erwartet, als ich vor 40 Jahren die Grünen mitgegründet habe. Also ich habe ja selber nicht mitverhandelt, aber ich hatte schon den Eindruck, dass für die Union bestimmte Dinge einfach absolutes No-Go sind. Dazu gehört zum Beispiel auch Kassel-Calden. Völlig irre. Der war immer defizitär, ist jetzt nach Corona noch defizitärer, obwohl man dachte, sehr viel defizitärer kann man nicht werden. Und weiterhin soll Staatsknete da rein gepumpt werden, damit er am Leben bleibt. Das ist so ein No-Go für die Union. Und ich hatte den Eindruck, dass auch bestimmte Straßenbaumaßnahmen, darunter ganz prominent natürlich die A49, auch No-Go sind. Ob die hessischen Grünen an der Stelle hätten mehr und erfolgreicher kämpfen können, ich glaube es eher nicht. Ich glaube allerdings Folgendes, und da komme ich jetzt mal auf den Parteitag zu sprechen. Da gab es ja auch Menschen, also auf den digitalen Parteitag vor ein paar Wochen, da gab es ja auch Mitglieder aus der Basis der Partei, die gesagt haben, ihr müsst, wenn ihr jetzt nicht einlenken könnt, also da ging es dann um das Thema Bundesratsinitiative, weil ansonsten kann ja sowieso nur noch Andreas Scheuer das Projekt stoppen. Andere mögliche Weg, der dort auch breit diskutiert wurde, war die Frage, kann man eine Bundesratsinitiative starten? Die kann aber nicht ein einzelner Minister starten, sondern nur eine Landesregierung. Und er braucht auch noch andere Landesregierungen mit im Boot, damit überhaupt diese Bundesratsinitiative zum Tragen kommt. Das war klar alles zu verneinen. Und dann als nächste Stufe den Koalitionsbruch. Und für den gilt im Grunde genommen dasselbe wie schon für alle Koalitionsverhandlungen, die wir in früheren Jahren schon geführt haben. Wenn man sich dann überlegt, was ist die Konsequenz des Koalitionsbruchs oder den Koalitionsvertrag überhaupt nicht erst abgeschlossen zu haben? Die Konsequenz ist, dass die Straße auch gebaut wird, aber alles andere, was man sonst noch hat erreichen können, auch auf anderen gesellschaftspolitischen Feldern, aber auch und gerade in der Mobilitätspolitik. CDU lässt ja den Al-Wazir wirklich Raum, auch eine gute Mobilitätspolitik zu machen. Die behindern ihn ja überhaupt nicht, im Gegenteil. Aber die wollen halt beides. Sie wollen Straßen und Öffis. Es ist ähnlich wie bei Scheuer. Scheuer wendet sich auch nicht gegen ICE und gegen öffentliche Verkehrsmittel. Der will aber beides. Beides kann man aber irgendwie im System nicht parallel weiter betreiben, in der Intensität auch nicht finanziell. Und wir haben uns damals, also wir haben bei immer wiederkehrend, auch schon in vergleichbaren Situationen mit Sozialdemokraten, immer gedacht, okay, wenn wir das jetzt nicht machen oder wenn wir jetzt das Ganze an die Wand fahren, dann ist es in der Konsequenz, was das Monetum angeht, nämlich in dem Fall die A49, keinerlei Unterschied. Allerdings geht alles andere auch den Bach runter, was wir erkämpft haben. Und deswegen ist an der Formulierung, das ist sozusagen grünerseits weggewogen worden in der Güterabwägung, hier kriege ich das und hier bekomme ich das, das ist ja gar nicht falsch. Es ist aber möglicherweise falsch, es als eine Art miesen Kuhhandel zu betrachten, denn Koalitionen sind nun mal so, dass man sich mit zwei oder mehreren Partnern verständigen muss und dass dann eben der eine, dem einen ist dies wichtiger, dem anderen ist jenes wichtiger, wird immer wieder, das wird auch in Berlin so sein im kommenden Herbst, wird es immer wieder so sein, dass man am Ende abwägen muss, wollen wir nichts erreichen und dann machen sie in einer großen Koalition, das wäre ja jetzt auch so, mit wem sollte die CDU? Entweder es gibt Neuwahlen oder die CDU wechselt den Koalitionspartner. Und da hat sie zur Wahl eigentlich nur A49 Befürworter, außer den Linken. Mit denen wird sie aber auch keine Koalition machen. Und von daher würde sich gar nichts ändern in der Sache. Und deswegen glaube ich, wir sind wirklich drauf verworfen, zu schauen, wie die Mobilitätspolitik insgesamt, insbesondere im Bereich des motorisierten Individualverkehrs, also Verkehrswende und Antriebswende, wie wir das auf den verschiedenen politischen Handlungsfeldern sehr viel besser verzahnen können. Und Sie werden es nicht glauben, ich bin in den letzten 3 Jahren auf so viele Paragraphen gestoßen in der Befassung damit, denen man auf den ersten Blick die dauerhafte Bevorzugung des Pkw überhaupt nicht zugetraut hätte. Wenn man die Straßenverkehrsordnung nimmt, das ist unglaublich. Und so gibt es ganz viele Gesetze auf Bundes-, auf Länder- und auch auf kommunaler Ebene wirksam werden, die praktisch durch wirklich durchchoreografiert von Anfang bis zum Ende in der Nachkriegszeit langsam entwickelt, die Idee verfolgt haben von einem autogerechten Land, von autogerechten Städten, von einer autogerechten Welt. Alles wurde auf dieses Verkehrsmittel abgestellt. Jede gesetzliche Normierung, die TA Lärm. Die TA Lärm bevorzugt nicht etwa Künstler und Kulturschaffende in Wohngebieten, die mal Saxophon üben. Nein, die TA Lärm bevorzugt einzig und allein Motorenlärm. Und so kann man alle Gesetze durchforsten und wird feststellen, es ist weit mühseliger, als nur mal eine Straße wegzuverhandeln. Wir müssen an eine Situation kommen, wo die Verkehrsträger zunächst alle gleichberechtigt und wo andere Verkehrsträger als der Privat-Pkw immer mehr in den Vordergrund geschoben werden, um dort bevorrechtigt zu sein, um dort so weit attraktiv zu werden, dass das praktisch kein Thema mehr ist, dass man alles immer mit dem Auto glaubt, machen zu müssen. Also es ist ein langer Weg, der da vor uns liegt. Und das einem jungen Menschen zu erklären, der vielleicht heute Anfang 20 ist, das ist natürlich, ich weiß ja, wie ich selber war, das klingt jetzt ein bisschen wie Oma erzählt aus dem Krieg, aber es ist natürlich schon auch, ein junger Mensch empfindet solche Sachen als Zumutung. Also so, deswegen, ich habe emotional wirklichen Zugang dazu, also zu den friedlichen Leuten, zu denen, die dann richtig fies werden, da fehlt mir auch der emotionale Zugang. Da hat man auch das Gefühl, dass sie aus dem ganzen Bundesgebiet zusammengezogen werden und halt, da ist es teilweise auch, finde ich, sehr schwierig, wie die da auch vorgehen und auch nicht mehr unbedingt nur sympathisch. Aber von der Sache her und inhaltlich kann ich das, was die Menschen da umtreibt, im Dannenröder Forst und anderswo absolut nachvollziehen. Also ich glaube, dass 10-spuriger Ausbau der A5 heute nicht mehr gesellschafts- und mehrheitsfähig ist, selbst wenn man dafür Baurecht hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß zwar nicht, wie ein Bürgerentscheid um die A49 ausgegangen wäre, weil die Menschen, die dort in den Ortschaften wohnen, wo ja sehr viel Verkehr, auch Schwerverkehr sich durchschiebt, möglicherweise auch, oder nicht nur möglicherweise, sie haben zu Großteil eine andere Haltung dazu als Menschen, die das abstrakt mobilitätspolitisch und klimapolitisch betrachten. Dennoch spüre ich, dass es eine deutlich zurückgehende Akzeptanz in der Gesellschaft für große Infrastrukturprojekte gibt. Es trifft leider nicht nur diejenigen, denen ich auch gerne ans Eingemachte ginge, nämlich Autobahnbauten, Neubauten, Ausbauten, Lückenschlüsse und alles, was so dazugehört, sondern auch solche Infrastrukturprojekte, die wir im Grunde, um den Klimawandel zu bewältigen oder aufzuhalten, beziehungsweise beides, dringend brauchen. Dazu zählen zum Beispiel Energieerzeugungsanlagen wie Windkraftanlagen oder auch zum Beispiel große ICE-Trassen. Schienenverbindungen im ganzen Land fehlen, Schienenverbindungen ohne Ende. Da macht ja im Moment der Bund und auch die DB AG sogar eine, wie ich finde, sehr gute und vorbildliche Politik. Man hat den Deutschlandtakt, den übrigens der Toni Hofreiter vor 10 Jahren das erste Mal ins Gespräch gebracht hat, nachdem er in der Schweiz war und sich angeguckt hat, wie die Verkehre organisieren und wie die das entwickeln. Die machen erst einen Fahrplan und bauen dann dem Fahrplan nach das, was dazu nötig ist, während wir erst bauen und anschließend gucken wir, was wir an Fahrplänen auf dem, was gebaut ist, realisieren können. Und da kam der Toni aus der Schweiz und hat gesagt, wir brauchen einen Deutschlandtakt. Und da haben wir erst mal gestaunt, was denn das? Und dann hat er das erklärt und mittlerweile steht der Andi Scheuer da vorne am Redepult und erklärt überzeugt den Deutschlandtakt. Das finde ich toll. Aber ich merke auch, dass an den einzelnen Trassenabschnitten, wo die Trassen nahe der Wohnbevölkerung kommen, und das ist im dicht besiedelten Deutschland natürlich viel eher der Fall als in Frankreich, klar, mit seiner zentralen Struktur, da ist Paris und nur noch ein paar wenige große Städte und ansonsten ist freies Land. Das ist hier auch nicht zwingend mehrheitsfähig, auch wenn jeder sagt, natürlich, das ist alles sehr viel besser als eine Autobahn, weil es auch weniger Fläche verbraucht und weil es emissionsärmer ist und. Aber auch das möchte niemand in seiner unmittelbaren Umgebung haben. Und auch bei der A49 waren wohl Trassenverläufe im Gespräch, die mehr Wald geschont hätten, dafür aber näher an Wohnbebauungen sich geschoben hätten. Und da waren die Bürger gar nicht mehr so sehr begeistert. Auch die nicht, die eigentlich gerne entlastet werden wollen auf ihrer Bundesstraße, die durch die Ortschaft führt. Was ich damit sagen will, wir haben eine Situation, dass die Verkehrswende abstrakt von vielen Bürgern gewünscht ist. Wer allerdings im Stau steht, der möchte augenblicklich eine breitere Autobahn. Und es ist natürlich vielleicht ein bisschen viel verlangt von Bürgern, dass sie sich die Sicht von Politikern zu eigen machen, sozusagen das große Ganze, die vielen Akteure beim Mobilität, die verschiedenen Verkehrsträger, die Flächenkonkurrenzen zu sehen. Jeder ist immer in dem und auf dem Verkehrsmittel, das er gerade hat. Und aus dieser Perspektive fühlt er sich oder sie sich im Recht und findet irgendwie alles, was ihn oder sie behindert, einfach irgendwie schlecht. Damit müssen wir in der Politik leben und müssen damit umgehen. Aber das in Hessen hat ja Deutschland hat ja insgesamt fast das dichteste Autobahnnetz der Welt. Und davon entfällt auch auf Hessen ein relevanter Anteil, obwohl Hessen ein kleines Bundesland ist. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es heute noch mehrheitsfähig ist, die A5 noch weiter zu verbreitern. Und wir werden uns das natürlich auch anschauen. Das heißt, genau genommen haben wir jetzt schon damit angefangen, bei uns in der zuständigen Arbeitszusammenhang der AG Verkehr, also die Abgeordneten, die im Verkehrsausschuss sind. Wir fangen im Moment schon damit an, den Bundesverkehrswegeplan uns genau anzuschauen im Hinblick auf das, was wird noch passieren müssen, was kann man abwenden, was kann man alternativ machen, um die Mobilitätsbedarfe zu erfüllen. Denn eine grüne Antwort kann auch nicht sein, dann bleibt ihr eben daheim. Wir müssen also Alternativen auch anbieten, auch wenn wir keine Straßen bauen wollen. Irgendwie müssen die Menschen vom Fleck kommen. Und es ist natürlich nun mal so, dass ein riesiger Pendelbedarf erzeugt wurde, dadurch, dass Menschen immer weiter weg von ihrem Wohnort einen Arbeitsplatz suchen mussten und auch fanden. Und jetzt haben wir diese Situation und die kann man nicht vollkommen ignorieren, sondern man muss dann eben klimaverträgliche Wege finden, diese Mobilität abzuwickeln.